Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Du schaffst, was du willst. Mit diesem Titel lädt die Raiffeisen Bank Wels zu einer Kundenbegegnung heute am Donnerstag, den 20. April 2023 in den Raiffeisensaal ein. Zum einen werden Tipps und Empfehlungen heute Abend ausgesprochen, hin zur Schaffung finanzieller Freiräume. Doch das ist nicht alles. Im Mittelpunkt des Abends steht ein Motivationsvortrag und diesen übernimmt niemand geringerer als Wolfgang Fasching, Spitzensportler und Mentalcoach. Sehr geehrter Herr Fasching, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei unserer weiteren, einer neuen Folge des Wir-Podcasts Bankgeflüster mit dabei sind und dass wir gemeinsam heute aufnehmen dürfen. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Können Sie sich bitte vielleicht in 5 Sätzen ein bisschen beschreiben?
5 Sätze werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Grundsätzlich sage ich immer, ich bin der Maler aus Straden. Das heißt, dort bin ich her aus der Steiermark, gebürtiger Steirer und habe eine Malerlehre hinter mir. Und der Rest ist dann halt einfach als Sportler, bin in den Sport hineingewachsen. Und man kennt mich vielleicht, der mich halt kennt, aus den Race Across Americas, die ich gemacht habe. Und dann später auch die 7 Summits, die 7 höchsten Gipfel der 7 Kontinente. Und wahrscheinlich hat mich schon jemand mal bei einem oder den anderen Vortrag gehört, weil ich auch als Motivationsredner, sagt man immer, ich nenne mich einfach als Referent und Vortragender tätig bin.
Der Herr Fasching, bescheiden, wie man ihn kennt. Die Raiffeisen Bank Wels nimmt ja ihren genossenschaftlichen Fördergedanken sehr ernst und möchte allen Zuhörerinnen heute Inspirationen mit an die Hand geben. Um was geht's denn heute bei Ihrem Impulsvortrag?
Also im Prinzip ist es ganz simpel. Es geht darum, der Gestalter seines Lebens zu werden und nicht gestaltet zu werden. Dass man weiß, dass man selber verantwortlich ist für das und letztendlich die kurze Zeit, die man auf dieser Erde ist, ein gutes, ein glückliches, ein fröhliches Leben zu haben und nicht ständig nach, klingt vielleicht von einem Sportler etwas ambivalent, höher, schneller, weiter zu trachten, sondern einfach, dass man eine hohe Lebensqualität hat. Und wir leben einen super Lebens, wir haben einen tollen Lebensstandard, aber das heißt nicht, dass ja, da hohe Lebensqualität hat deswegen auch.
Mhm. Also da hört man sehr viel Dankbarkeit auch raus, oder? Und aber auch die Bescheidenheit, finde ich.
Also ich würde nicht bewusst sagen, dass ich bescheiden bin, aber ich denke, das ist das Naturelle oder das ist eine Haltung von Menschen oder aus Überzeugung machen sie das. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch demütig zu bleiben. Vor allem, ich habe erst kürzlich ein Gespräch gehabt mit einer anderen Spitzensportlerin und die hat mir gesagt, wir können glücklich sein hier in Österreich geboren zu sein oder zumindest hierher geboren zu sein. Also das ist einfach ein Glück, dafür können wir gar nichts dafür und allein dafür sollten wir, glaube ich, jeden Tag dankbar sein.
Jetzt klingt das immer alles sehr schön, vor allem wenn man im Publikum sitzt als Zuhörer und oder Zuhörerin, kann man sich das Gesagte sehr schön vorstellen, aber wie bringt man sich dann selber oder wie kommt man dann ins Tun? Wie kann man sich selber anspornen?
Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich sage immer, Haltung und Überzeugung kann man lernen, aber nicht lehren. Das heißt, alle Ratschläge oder wie immer, das heißt jetzt letztendlich, die müssen von einem selber rauskommen. Also ich bin keiner, der sagt, so musst du tun und so funktioniert das Leben. Also da bin ich weit weg. Ich kann nur Impulse setzen und irgendwo dort ein bisschen zu triggern, dass man sagt, okay, ich muss mein Leben selber in die Hand nehmen, das, was ich erreichen will, was ich schaffen will, was ich umsetzen möchte. Und auch für meine Zufriedenheit bin ich selber verantwortlich. Also ich bin nicht der, der sagt, ich habe eine Excel-Tabelle und da ist Liste so und so. Und so funktioniert das Leben. Also ich glaube, das Leben ist unser Coach und das Leben lehrt uns tagtäglich. Und wenn wir offen und bereit sind, dann Teil dazu beizutragen, dann glaube ich, sollte es ganz gut funktionieren.
Es ist ja auch sehr individuell, auf was jeder Mensch anspricht, ne?
Definitiv. Also deswegen bin ich auch immer so nicht immer ganz so glücklich, wenn man sagt, der Motivationstrainer, weil ich sage mal, Menschen sind ja grundsätzlich motiviert. Motivationstrainer schaffen es dann, Menschen zu verwirren oder sie zu vermotivieren. Also das heißt, im Prinzip liegt alles im Menschen drinnen. Und wenn ich ein paar Geschichten erzählen kann, dann passt das für mich.
Ist es vielleicht auch zuträglich, wenn man authentisch ist und es vorlebt?
Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, aber das ist auch was, das ist man oder das ist man nicht. Also man kann sagen, ich übe Authentizität. Also das heißt, das müssen die Menschen spüren, weil alles, was ich in einem Vortragssaal oder in einem Seminar erzähle, das muss ja nicht wahr sein. Aber man spürt es mitunter anhand der Körpersprache. Also Sammy Molcho hat dann ganz einen tollen Spruch einmal kreiert, den ich beiwohnen durfte, als wir gemeinsam einen Vortrag hatten. Mhm. So sinngemäß, die Zunge kann lügen, der Körper nicht. Und das regelt man den Menschen an, ob er authentisch ist oder nicht. Also diese Dauer hat mich lieb, Lächler, da bin ich mir ein bisschen skeptisch.
Schöner Zugang. Haben Sie vielleicht auch das Gefühl, dass aufgrund von Corona, der Corona-Krise, der wirtschaftlichen Situation, immer mehr Menschen jetzt Motivation brauchen? Also vor allem die Jugend vielleicht?
Also ich möchte das jetzt nicht unterteilen in Jugend. Natürlich, man hört immer wieder, aber die Medien, die Massenmedien sind natürlich ein großer Verstärker für das, dass sie immer wieder sagen, die Jugend leidet so und das ist alles so furchtbar. Also ich glaube, man muss nicht immer all dem Glauben schenken, sondern wie ich schon eingangs gesagt habe, die Eigenverantwortung bei sich ziehen. Ich weiß schon, wir haben jetzt verdammt viele Krisen, die wir selber nicht verursacht haben. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das liegt wieder bei jedem Einzelnen, aus dieser Krise zu lernen oder aus diesen Situationen zu lernen und das Beste daraus zu machen. Wie schon gesagt, wir haben sie nicht kreiert, wir müssen nur damit umgehen.
Was denken Sie jetzt gerade im Sport, aber auch im beruflichen oder im privaten Leben, wie viel Prozent ist jetzt der Glaube an sich beziehungsweise die Motivation und wie viel Prozent macht das Können oder die Begabung aus?
Also die Fragen werden immer schwieriger.
In Zusammenarbeit also, mit meinen Kollegen.
Nein, das passt schon. Es ist völlig okay, aber ich kann das nicht so in Prozenten aufteilen. Manchmal braucht man mehr Kopf, manchmal braucht man mehr Körper. So würde ich mal sagen, das teilt sich einfach auf. Aber an sich zu glauben, das ist auch so eine Fähigkeit, die kann man nur langfristig lernen. Und das heißt auch Vertrauen, verdammt viel Vertrauen in sich selber zu haben, in seine Fähigkeiten, indem man gewisse Dinge gemacht hat und sie wieder macht, dann kriegt man Vertrauen. Und dadurch stärkt man natürlich auch sein Selbstbewusstsein. Wenn viel daneben geht, dann wird das Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein wahrscheinlich nicht gestärkt. Und man braucht dann da natürlich auch einmal die Anerkennung oder das Lob von draußen, dass man sich bestätigt fühlt. Und so geht es auf und hinauf. Und ich würde mal sagen, es ist sehr schwer einzuteilen, wenn ich jetzt hernehme Race Across America, also dieses längste Radrennen der Welt, das ich mehrmals gefahren bin. Die Frage taucht immer wieder auf und ich kann es noch immer nicht beantworten, obwohl ich schon 10 Jahre oder 15 Jahre nicht mehr fahre, wie das damals war. Was war mehr gefordert, Kopf oder mehr?
Das ist wahrscheinlich Körper. Eine Symbiose.
Das ist eine Symbiose, man beiden. Braucht beides. Man braucht beides.
Ja, natürlich tut man sich leichter, wenn man das Talent hat und sich dann dazu motiviert, aber es geht Hand in Hand, oder?
Talent, also grundsätzlich sage ich immer, der Fleißige überholt das Talent, wenn das Talent nichts macht. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass man einfach überzeugt davon ist, wenn man verdammt viel dafür investiert, Zeit und einfach, ich nenne es jetzt einmal Übung, viel übt, dann wird man einfach besser. Und dann braucht man sich nicht darauf ausreden, dass man kein Talent hat. Natürlich, wenn man mit einem Talent beseelt ist, dann hat man vielleicht einen Vorteil, aber dann muss man die Sache erst machen. Mhm. Das nutzt nichts, wenn ich Talent in irgendwas habe und ich mache es nicht. Also dann hat der andere mehr davon, der weniger Talent hat, aber er einfach permanent dran ist und immer wieder was macht.
Also kann man so sagen, mit dem richtigen Mindset kann ich mich selber zu Höchstleistungen pushen?
Davon bin ich überzeugt.
Dass das noch wichtiger ist eigentlich.
Wenn du nicht ständig Applaus von draußen brauchst, wenn du das einfach auch für dich machst, für dein Selbst machst, dann kann man sich schon extrem pushen und vor allem für sein Mindset. Aber wenn ich ständig irgendwie suche, wie kann ich was machen, damit das für andere spektakulär wirkt oder dass es besonders ist, dann wird es nicht so gut funktionieren. Dann geht eben diese Authentizität verloren. Wenn man sagt, okay, ich mache es für mich. Und dann gibt es halt so Rundumerscheinungen natürlich, wie dann Applaus oder dass Anerkennung kommt, aber das erst viel später. Und das heißt, sage ich jetzt einmal auch, wenn das Ego ein bisschen zurückgedrängt ist und das wir oder Sportler, Bühnenmenschen immer haben, letztendlich, wo sie sehr viel fürs Ego machen und wenn sie das nicht mehr fürs Ego machen müssen, dann können sie etwas für sich machen.
Mhm. Wenn ich jetzt ein Beispiel nennen darf, wenn man zum Beispiel jetzt den Marcel Hirscher hernimmt, österreichische Skiass, ja, an den denken wir dann schneller mal, wenn wir an solche sportlichen Größen auch denken. Denken Sie aber deshalb auch die Nummer eins, weil seine mentale Stärke ja vielleicht sogar sein Talent übertrumpft hat? Oder war es doch viel Talent auch? Über das haben wir gerade gesprochen.
Ich kenne jetzt den Marcel Hirscher nicht persönlich, aber ich natürlich seine sportliche Karriere verfolgt. Aber ich meine, ich habe ihn schon sehr bewundert für das, was er zum Beispiel im zweiten Lauf immer zustande gebracht hat. Das heißt, er war hinten und hat aber dann wirklich alles zusammengebracht und hat einen fehlerlosen Lauf runtergebracht und hat dann einmal 1,5 Sekunden oder eine Sekunde Vorsprung gehabt. Also das ist schon wirklich eine wunderbare Sache. Aber das ist einfach, ich glaube, dass das nicht viel mit Denken zu tun hat. Das hat einfach, heute sagt man, der Flow dazu, der ist in seinem Element, der hat ein super tolles Umfeld. Und der wird nicht nachdenken, was muss ich denken, sondern der macht es einfach und ruft unterbewusst alles ab, was er hat. Also ich glaube, dass viele Dinge da einfach unbewusst passieren und nicht sagen, ich muss das denken und dann steht man sich eigentlich eh schon wieder im Weg.
Ich habe vor kurzem gehört im Fernsehen, ich glaube es war in den Nachrichten, dass Dominik Thiem jetzt auch einen Mentaltrainer hat.
Ich sage das nur ganz einmal, ich bin so ausgebildeter akademischer Mentalcoach sogar und ich würde sagen, man darf das nicht überbewerten. Mhm. Also sobald man Dinge überbewertet, das ist so wichtig ist, also ich glaube, die Sache muss rund werden, das muss einfach eine Freiwilligkeit sein. Früher häufig auf das geschimpft oder gesagt, na, sowas braucht man nicht, jetzt nimmt man sowas, aber es muss trotzdem eine gewisse Freiwilligkeit sein und es muss ein inneres Ja sagen zu dem sein. Ja, aber und das ist ein Prozess, also das wird nicht von heute auf morgen gehen, wie man oft einmal im Fußball in einer Mannschaft sagt, der Trainereffekt. Aber dass das dann langfristig dann wieder so bleibt, also da muss schon mehr funktionieren.
Aber vielleicht ist er ja draufgekommen, dass es ganz wichtig ist, an der mentalen Stärke zu arbeiten. Wenn er sich vielleicht vorher ein bisschen aufgelehnt hat dagegen.
Natürlich, also das ist ganz wichtig, tagtäglich. Also ich sage immer, man muss tagtäglich an sich oder an seinen mentalen Fähigkeiten arbeiten. Also man braucht aber ein gutes Umfeld dazu und es braucht einfach die Entschlossenheit. Und wenn du in einem Punkt bist, wo du einfach nicht mehr so viel nachdenken musst, dass es von alleine funktioniert, ich glaube, da ist ein gutes Beispiel, sind die Skispringer zum Beispiel. Mhm. Also das ist einfach, wenn die beginnen zu denken, dann wird es nichts mehr. Mhm. Aber es kann nie schaden, sich jetzt Anleihe oder Hilfe zu nehmen, Begleitung zu suchen, aber man muss trotzdem den Weg dann für sich selber finden.
Mhm. Nicht nur im Spitzensport wichtig.
Nein, überhaupt. Ja. Und man darf sich, glaube ich, auch nicht von den äußeren Umständen ständig irgendwie verunsichern lassen. Und dann kommt einmal das über die Massenmedien, dann glaubt man das oder man glaubt das. Also man muss schon irgendwie sein eigenes Bild für sich machen.
Jetzt habe ich selber schon einige Motivationsvorträge mir anhören dürfen. Mein Eindruck, der Referent hat den Inhalt entweder in der Theorie gelernt oder er spricht aus der Praxis. Bei Ihnen trifft ja wirklich beides zu. Man kann ja auch sagen, wenn man Sie kennt, dass Sie sehr viele selber sportliche Grenzen überwunden haben und auch somit genau wissen, von was Sie sprechen.
Ja, für mich waren das zum Beispiel persönlich jetzt nicht so Grenzen. Also ich bin an Grenzen gegangen letztendlich, aber nie bewusst versucht, irgendwie Grenzen zu überschreiten. Also letztendlich ist irgendwie das Abenteuer, nennt's Ziel, einfach vor den Augen und für das arbeitet man und trainiert man. Und dann, wenn man das für sich weiß, wenn man das wirklich weiß, dann braucht man nicht nachdenken über Training und wann und wie kalt ist das Wetter und kann ich mich motivieren heute in der Früh, dass ich aufstehe und dass ich dies und jenes mache. Also wenn du ein klares Ziel verinnerlicht hast, also für das du tagtäglich aufstehst, dann passiert das alles automatisch und ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, also in diese Richtung auch und habe festgestellt, dass halt das meiste, das man dann in der Theorie lernt, irgendwie du praktisch eh schon immer gemacht hast. Dann kriegt es halt einen Namen, dann heißt es halt Interventionstechnik oder Motivationstechnik oder wie eine Mentaltechnik, wie auch immer. Letztendlich ist meine Überzeugung, dass die Menschen alles in sich haben, sie müssen es nur finden. Mhm. Und hin und wieder offline mit dem Außen und online mit dem Innen sein und dann findet man das.
Oder manches Mal einen Stups bei einem Vortrag kriegen.
Natürlich, also ich habe erst heute über ein soziales Medium eine Nachricht gekriegt, der vor vielen Jahren ein Buch von mir gelesen hat und daraufhin einfach sein Leben verändert hat. Das heißt im Positiven, aber ich möchte ja nicht dafür verantwortlich sein, dass Menschen dann irgendwas tun, was keinen Sinn macht, was ein Risiko darstellt, sondern ich möchte eigentlich haben, dass Menschen glücklich zufrieden sind und dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Und das lässt sich mit Geld nicht kaufen.
Das ist richtig, ja. Vor allem liegt jetzt das Buch Seven Summits, eine wunderbare Literatur für alle Bergsteiger. Sie haben die 7 höchsten Gipfel der Welt bezwungen. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen was über diese Zeit. Was war jetzt der härteste Gipfel?
Die Frage kommt auch sehr häufig, was war der härteste Gipfel? Ich würde mal sagen, ich weiß es nicht mehr. Es hat jeder Gipfel seinen Reiz gehabt. Es hat jeder Gipfel irgendwo so die ein oder anderen Hürden oder Hindernisse gehabt. Und wenn ich sage, gehört zum Beispiel auch der Kilimanjaro dazu. Und da war ich in Summe 3-mal und bin beim ersten Mal kläglich gescheitert. Jeder erfahrene Bergsteiger würde sagen, wie kann sowas passieren? Sowas kann passieren, wenn man alles schnell sofort haben will, vielleicht nicht gut vorbereitet ist, leicht kränklich ist, dann scheitert man auf einem scheinbar ganz leichten Berg, weil er halt doch 6000 Meter hoch ist. Und ich habe nach 5-mal Race Across America irgendwie für mich so diesen Gedanken gehegt, nach dem längsten Radrennen auf den höchsten Berg der Welt zu steigen. Also ich habe komischerweise mit dem Mount Everest begonnen bei den 7 Summits und nicht beim niedrigsten, sondern beim höchsten. Und das ist mir dann mit einem Jahr wirklich sehr intensiver Vorbereitung, mit wahrscheinlich auch Glück, Wetter hat gepasst, meine Einstellung hat gepasst, ich war jung, ich war in der besten Zeit meines Lebens, also von der Ausdauer, von der Kraft her, auch von der Einstellung, und habe das dann geschafft. Und dann bin ich weiterhin Rad gefahren, und irgendwo nach meiner Radkarriere habe ich gedacht, ich hätte noch irgendwie gerne ein rundes Projekt, und da sind halt einfach diese Seven Summits damals so Mode gewesen, also die sieben höchsten Gipfel der sieben Kontinente, und das war für mich dann, auch wenn es sieben keine runde Zahl ist, aber es war eine runde Geschichte für mich, und dann habe ich mir damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, ja, da sind schon, da kommst du durch die ganze Welt, du kommst in die Antarktis, weil man heute wahrscheinlich nicht mehr hinfliegen würde, einfach aus ökologischen Gründen. Ich war in Westpapua, in Papua-Neuguinea und so, das bringt dich dann dorthin, und dann beschäftigt man sich mit den Bergen auch, dass man sagt, naja, machbar, leichter, dort muss man schon irgendwie sich ein bisschen spezifischer vorbereiten, und sagen wir mal, es war einfach wirklich eine Lebensschule im Bergsteigerischen, in unterschiedliche technische Schwierigkeiten und Bereiche, aber auch in kultureller Hinsicht, wo du, wie soll ich sagen, mit Menschen zu tun hast, die haben nichts. Also die sind wirklich, wo du sagst, also da funktioniert das Leben ganz, ganz anders. Und da wird man vielleicht demütig. Und trotzdem sieht man so viel Menschen dann ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Und das war für mich wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung, dieses Seven Summits. Also nach der Everest war ja dann eine längere Pause, aber die anderen sechs Verbleibenden habe ich, glaube ich, innerhalb von 18 Monaten gemacht. Also das war dann schon relativ rasche Weltreise.
Kommt man da an sein eigenes persönliches Limit, beziehungsweise denkt man vielleicht auch einmal ans Aufgeben?
Also Aufgeben war für mich nie eine Option eigentlich. Also das haben wir nie so gedacht. Dann wäre ein zweites Mal hingefahren. Also das heißt, man kann ja irgendwann einmal bei einem Berg scheitern, aber dann geht man halt das zweite Mal hin. Also ich habe nie aufgegeben in dem Sinne. Scheitern wäre was anderes. Das gehört genauso dazu. Man ist ja vernünftig, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Zum Beispiel Lawinen oder was auch immer, was passieren kann.
Wenn es gefährlich wird,
einfach zu sagen, okay, mein Leben ist das höchste Gut, meine Gesundheit, und das ist halt höchste Priorität. Und dann kehre ich auch mal um, ohne ein Ziel zu erreichen. Und das ist auch ein Punkt in meinem Vortrag, dass man darf auch glücklich und zufrieden sein, wenn man ein Ziel mal nicht erreicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht, die beiden Dinge ein bisschen trennt und nicht aneinander knüpft, glücklich sein und Ziele erreichen. Mhm. Es ist einfach so, dass man nicht jedes Ziel erreichen kann. Das macht es ja interessant und spannend. Das heißt, man ist ständig am Weg. Und ich sage, das Tolle ist einfach, gewisse unvollendete Dinge zu haben. Mhm.
Wie bereitet man sich denn auf solche Herausforderungen vor?
Also körperlich ist es relativ einfach. Man trainiert viel, man geht einfach viel klettern, man geht bergsteigen, man tut sich halt einfach technisch vorbereiten. Und in meinem Fall war es so, dass ich mir einfach vom Kopf her einfach mental immer mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Das heißt, die Außenwelt sieht das meistens ganz anders, als du das in der Innenwelt siehst, weil ich informiere mich, ich lese Literatur zum Beispiel über die Berge, damit hat man sich einfach beschäftigt, und dadurch geht es wesentlich leichter.
Jetzt versuche ich zu verstehen, man befindet sich jetzt zum Beispiel im Basislager. Weiß, es stehen noch zig Kilometer vor einem, der Körper ist jetzt geschwächt. Wie motiviert man sich da?
Also ich habe mein Leben nie im Punkt gehabt, dass ich in der Früh gesagt habe, so, wie soll ich mich motivieren? Das Ziel ist einfach gegeben, und das ist in mir drin, und ich versuche einfach immer nach Lösungen zu suchen und nicht nach Problemen.
Also das ist die Motivation,
das ist das für Ziel. Mich das Ziel, oder einfach auf diesem Gipfel zu stehen, wie gesagt, immer mit dem, dass ich sage, es könnte sein, dass es nicht passt, weil ich krank bin, weil ich mich nicht wohlfühle, oder weil es die Rahmenbedingungen nicht zulassen. Mhm. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber man ist müde, dann muss man vielleicht auch die Geduld haben, einen Tag auszulassen. Also das habe ich auch öfters erlebt, auch wenn das Wetter dann nach Wetterforecast einfach schlechter wird. Trotzdem muss ich sagen, okay, ich muss heute den Tag auslassen oder morgen auch noch. Ich fühle mich nicht wohl, ich bin nicht fit genug, mir fehlt etwas. Dann muss ich trotzdem sagen, okay, dann ich nutze die Chance am dritten Tag, auch wenn das Wetter vielleicht schlechter wird, aber dann bin ich fit. Also dass ich sage, ich riskiere irgendwie unnötig was.
Da vielleicht auch vernünftig zu sein, ja, und auf seinen Körper zu hören. Weil man ist ja ein Team.
Vernünftig zu sein, auf seinen Körper zu, ich glaube, das ist so und so das Wichtigste, dass man auf seinen Körper hört, weil wenn die Signale da sind, dass es nicht funktioniert, dann muss man es einfach sein lassen. Und mal Nein zu sagen, ist, glaube ich, Stärke und nicht Schwäche.
Mhm. Jetzt machen wir ganz kurz einen Sprung in Ihre Kindheit, Jugend. Können Sie das vielleicht so festmachen? Wann ist denn der Hang zur sportlichen Extreme entstanden? Sind vielleicht die Eltern große Sportler gewesen, oder Ja, waren Sie in Ihrer Kindheit schon eine sportliche Koryphäe? Kann man sich das so vorstellen?
Weder noch. Also ich war immer sportlich interessiert, aber sportlich im Sinne von Bewegung. Mhm. Also das ist mir, glaube ich, angeboren. Also meine Eltern waren überhaupt nicht sportlich, also ganz und gar nicht. Also ich habe das einfach, ich habe immer mich gerne bewegt, egal in welcher Art und Weise. Und ich weiß es nicht warum. Also ich habe nie zu dieser Community gehört, die Fernsehen geschaut haben, die diese Comic-Heftel gelesen habe. Ich habe einfach stundenlang mit dem Tennisschläger auf der Wand gespielt. Also ich habe alle Sportarten durchprobiert, wirklich vom Tennis, Fußball, Tischtennis, Volleyball, ich habe alles durchprobiert. Und dann natürlich auch ein bisschen wettkampfmäßig, dass man halt so im Verein einen Fußball spielt. Also das war für mich das Tollste. Und das heißt, ich bin eher ein bisschen aufgehalten worden, auch von den Lehrern in der Schule. Der Bursche soll sich weniger bewegen und mehr lernen. Also der Klassiker letztendlich. Und das ist mir einfach ein Leben lang geblieben. Und ich wollte nie etwas Extremes tun. Und ich bin auch für heute der Meinung, dass ich da so reingewachsen bin. Ich habe das nicht geplant und ich wollte nie etwas Extremes tun. Also, und warum man das dann als Extremsportler bezeichnet, das ist auch so eine Sache aus der Außenwelt. Selber würde ich das nicht so bezeichnen, weil ich habe mich jahrzehntelang beschäftigt, bevor ich mein erstes Race Across America gefahren ist. Mhm. Jetzt kann ich nicht selber zu mir sagen, boah, das ist so extrem, das ist ein Wahnsinn. Sondern für mich war das die normalste Sache der Welt.
Ja, weil für uns ist
und ich habe mir gar nicht vorstellen können, warum sich andere wundern, dass das so schwer sein kann. Mhm. Ich traue das an jeden zu. Natürlich, nur immer mit dem Mindset oder mit dem Gedanken, ich möchte das tun. Mhm. Weil, wie soll ich sagen, vielleicht sage ich das heute auch im Vortrag, wenn es mir dann einfällt, aus Vernunft macht man sowas nicht. Natürlich, man steigt nicht aus Vernunft an Mount Everest, man fährt nicht aus Vernunft mit dem Rad durch Russland oder achtmal durch Amerika, dann braucht es Leidenschaft. Und das, glaube ich, fehlt vielen Menschen, weil sie viel zu viel vernünftig sind. In der Leidenschaft erlebt der Mensch und in der Vernunft, da existierst halt und da versuchst du irgendwie Tabellen und Listen abzuarbeiten, wie es für die anderen gut ist. Aber wenn du auf dich selber hörst, ja, dann wenn da Leidenschaft dahinter ist, dann passt es. Und ich habe mir auch nie die Frage gestellt, ob ich damit Geld verdiene. Mhm. Nie. Mhm. Dann hätte ich ganz andere Sportarten suchen müssen, wo man wirklich Geld verdienen kann. Mhm. Weil mit dem, was ich da eingesetzt habe, an Stunden, an Aufwand, an was auch Entbehrung, an Schweiß, an und. Ich bin das wahrscheinlich so viel in meinem Leben im Regen Radl gefahren, wie manche in dem ganzen Leben im Auto nicht zum Beispiel. Also und ich habe mich da nie gefragt, was man dafür bezahlt kriegt. Da gibt es diese Umrentabilität. Und aber oft einmal ist immer zuerst muss der Nutzen da sein, was kriege ich dafür und dann mache ich. Mhm. Also ich glaube, dass das einfach der falsche Zugang ist, der falsche Weg ist.
Ja, jetzt sind wir schon beim Geld. Die Frage, Sie haben es vorhin eingangs schon angesprochen, Ihr Brotberuf ist Maler.
Ja, mein Brotberuf ist, also mein erster Lehrberuf ist Maler, letztendlich mein zweiter Lehrberuf ist Einzelhandelskaufmann. Mhm. Und ich habe selber 12 Jahre lang ein Lebensmittelgeschäft gehabt mit 7, 8 Mitarbeitern. Also das würde ich eher als meinen Brotberuf bezeichnen. Ein unglaublich toller Beruf, eine tolle Geschichte. Man kommt mit Menschen zusammen, man kann eine kleine Gruppe an Menschen führen. Und wenn man ein gutes Vorbild ist, dann ist das ein super Team. Aus dem hat sich dann mein Radsport entwickelt, also dieser Langstreckenradsport. Also das ist mein Brotberuf und ich würde das heute noch gern machen. Also das ist nicht so, dass ich irgendwas, was ich irgendwo gemacht habe von früher, dass ich sage, dafür würde ich mich scharnieren oder das war unangenehm. Es waren alles Dinge, die mich irrsinnig viel gelehrt haben. Selbst der Handwerksberuf ist heute so, so Kleinigkeiten wie das Enkelzimmer kann ich selber ausmalen. Das ist ja doch toll, wenn du da was gestalten kannst. Ja. Also das mache ich selber. Also ich habe 2 Enkel jetzt, also mit 1, 2 Jahren, das ist das Schönste, was es gibt. Und wenn man, sage ich mal, den ersten Brotberuf oder den ersten Beruf, ich kann es vielleicht nicht mehr so gut, aber ein tolles Kinderzimmer malen kann. Das ist doch was Wunderschönes. Ja, ist was nicht so, dass man sagt, das macht man nicht mehr, wenn man Buchautor ist oder sonst irgendwie. Mhm. Das macht doch das Leben süß. Mhm.
Es gibt ja viele Menschen, die sich umorientieren möchten, die aber wahnsinnige Angst haben vor diesem neuen Schritt, die begangenen Wege abzubrechen, sich neu zu orientieren. Wie war das damals für sich? Wie war der Schritt?
Ja, ich glaube, die große Kunst ist auch, das loszulassen. Also für mich war, ich habe nie einen Plan gehabt, in dem Sinn, dass ich bin ja vor über 20 Jahren von Steiermark nach Oberösterreich gezogen. Und ich habe da nie einen Plan gehabt, dass ich sage, so werde ich es machen. Also ich habe nur gewusst, was ich machen werde oder was ich gemacht habe, mehr oder weniger im Sinne von Vorträgen oder in meinem Sport. Aber ich habe nie so diesen klaren Plan gehabt. Und das Loslassen ist das Entscheidende. Das heißt, ich kann nicht irgendwie sagen, ich lasse erst dann los, wenn ich das Neue habe. Also das heißt, für mich war immer klar, dahin möchte ich und dann lasse ich da hinten einfach los und es wird sich entwickeln und es wird sich ergeben. Das heißt, wenn du nur auf Sicherheit schaust, dann bist du halt einfach auch immer in deiner Komfortzone und dann ist die Entwicklung nicht so optimal gegeben.
Viel Urvertrauen hört man daraus.
Natürlich.
Es wird schon gut am Ende vom Tag.
Genau, es wird schon gut am Ende vom Tag und ich sage, wenn ich mir selber vertrauen kann, dass ich sage, ich kann was, ich kann was auf die Beine stellen, dann kann man das auch leichter machen. Aber wenn man immer vorher schon haben möchte, ich sage immer, du musst immer vorher Energie investieren, bevor du zurückkriegst. Mhm. Das ist das Entscheidende. Du musst immer vorher geben und dann erst nehmen. Und wenn das umgekehrt ist, dann funktioniert es nicht. Das sind eher so die Sicherheitsmenschen, die haben halt einfach viel Angst und viel Sorge. Und ich denke, man muss im Leben nicht so viel Sorgen machen, weil die sind umsonst. Mhm. Sorgen muss man entsorgen.
Mehr Selbstvertrauen haben.
Ja genau, und dann wird man auch ein bisschen mutiger, wenn man sich selber vertraut. Und mit kleinen Mutschritten kommen dann die größeren Mutschritte. Aber ich glaube, dass ich nie was gemacht habe, wo ich gesagt habe, das geht jetzt daneben. Mhm. Aber letztendlich unterm Strich kommt aus, machst du das gern, was du machst? Das ist einfach ein ganz ein wichtiger Punkt. Menschen verbringen oft einmal so viel Zeit mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht gern mögen. Wo sie sagen, boah, schon wieder dies und jenes. Also mir wäre schade um die Zeit. Natürlich braucht es ein gewisses Alter, eine gewisse Reife, dass man über das sprechen kann. Keine Frage. Aber ich will nicht jetzt nochmal, weiß nicht, 10, 20 Jahre an was binden, wo ich sage, ich weiß, dass man nicht taugt. Mhm. Und da braucht man ein bisschen Vertrauen an sich selber.
Jetzt haben Sie es heute eh schon ein paar Mal angesprochen, 8-mal Starter beim Race Across America, das heißt ein ultralanges Radrennen von der Westküste der USA an die Ostküste. Wie viele Kilometer fährt man da eigentlich mit dem Rad?
Also man sagt ja, das sei das längste und härteste Radrennen der Welt, also habe nicht ich definiert, definieren die Veranstalter. Es ist 5000 Kilometer, hat verdammt viele Höhenmeter. Es geht durch ganz viele unterschiedliche Klimazonen, das heißt, am Start hat es so 25 Grad, in den Rocky Mountains hat es 0 Grad und in der Wüste hat es oft einmal 50 Grad Hitze. Also das heißt, das ist eine extreme Belastung für den Körper und das Schwierigste ist wahrscheinlich für die meisten, nachdem das ja ein Non-Stop-Rennen ist, also von der Westküste Amerikas zur Ostküste, dass es nur eine einzige Etappe ist. Das heißt, man schläft, wann man möchte. Und wenn man schnell sein möchte und wenn man schläft man wenig und da kommt man halt in Summe vielleicht auf eine Stunde oder eineinhalb am Tag. Mhm. Also das ist sicher die große Challenge und die große Herausforderung bei dem Rennen, wenn man halt vorne dabei sein will. Aber es ist nicht jedem gegeben, dass er sagt, ich schaffe das mit einer Stunde am Tag auszukommen. Das ist nicht jedem gegeben. Also das ist einfach, wo ich sage, ich kann es an niemandem erklären, wie es funktioniert.
Ja, weil man sagt, der Schlafentzug ist ja wie eine Foltermethode und dann muss ich aber noch körperliche Leistung noch bringen.
Ich bin letzte Mal 2007 dieses Rennen gefahren und wenn man mich heute fragt, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Ich könnte mir das in Zukunft nicht vorstellen. Das war damals der richtige Zeitpunkt. Ich könnte mir es nicht vorstellen, wie das funktioniert, jetzt zum Beispiel 5000 Kilometer in 8 Tagen zu fahren, also oder 9, wie auch immer, und nur eine Stunde am Tag zu schlafen. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Aber damals hat es funktioniert, weil ich dafür gebrannt habe, weil ich dafür trainiert habe, weil ich mich vorbereitet habe, weil mein Mindset so war. Jetzt würde ich sagen, das ist Quälerei.
Das wäre jetzt super, wenn Sie jetzt einfach so einen Tipp gehabt hätten.
Ich glaube, diese Tipps muss man selber finden. Ja, das heißt, genau. Ich glaube, was wichtig ist, dass man seinen inneren Ratgeber aktiviert und nicht auf äußere Ratschläge, so funktioniert es und so funktioniert es. Also ich maße mir das einfach nicht an und ich denke, ich werde das heute am Vortrag sagen. Dass ich sage, ich weiß irgendetwas besser wie andere. Ich weiß das nicht.
Ich erinnere mich jetzt an ein Bild bzw. an ein Video, das Sie auch einmal in einem Ihrer Vorträge abgespielt haben. Es zeigt Sie, wie Sie dahin radeln, dahinter ein Fahrzeug mit riesengroßen Lautsprechern, Ihre Lieblingsmusik spielend. Ist das so quasi so Ihr Push, dass Sie, oder sind es Ihre Rituale, die Sie machen, wenn Sie sich zu solchen Höchstleistungen anspornen?
Ich habe das Bild auch heute wieder dabei, ich habe das extra wieder eingebaut. Ja genau, weil das einfach so einfache Dinge sind, die Menschen motivieren, die Menschen in Stimmung bringen. Das heißt nichts anderes, eine gute Musik, also eine selbstgewählte gute Musik und die sich laut aufdrehen oder wie auch immer und diese hören, das merkt man in der Früh zum Beispiel, eine gute Musik und man kommt in Bewegung, man kommt in Schwingung und das ist ja nichts von mir Erfundenes, das sagt ja die Wissenschaft, also da kann man ja, ich weiß nicht, Literatur lesen ohne Ende, was Musik auf das menschliche Unterbewusstsein macht, was es positiv beeinflusst. Und das ist immer, sage ich mal, den Test zu machen, Nachrichten hören oder Musik hören, dann schauen, wo man besser drauf ist. Mhm. Das ist eine einfache Geschichte, man muss nur ausprobieren.
Da bin ich zu 100% bei Ihnen, weil mir geht's genauso. Ich kann mich mit Musik auch wahnsinnig pushen.
Und viele fragen dann oft einmal, komischerweise, boah, die schweren Boxen nimmst du da mit, was kostet denn das, wie teuer ist, welcher Aufwand? Die sehen immer den Aufwand, ich sehe den Benefit. Mhm. Egal, was das kostet, das ist mein Benefit. Ich sage immer, also die sich ein bisschen auskennen beim Radlfahren, das bringt 100 Watt, das ich nicht trainieren muss, das ist einfach schmerzfrei, nur weil ich eine gute Musik höre. Und interessanterweise, du kommst mit 8 bis 10 Liedern aus. Du kannst du immer wieder hören, immer wieder. Das ist nicht so, dass man sagt, boah, Bryan Adams, Summer of 69, jetzt habe ich es 5-mal gehört, jetzt kann ich das nicht mehr hören. Mhm. Das passiert dann nicht. Mhm. Sonst wäre das doch nie ein Evergreen geworden.
Mhm. Also Sie sehen das nicht das Problem, sondern die Lösung. Ja, weil wenn der eine sagt, dass die Boxen sind so schwer und Sie sagen, aber ich sehe den Benefit.
Ja, natürlich, ich sehe den Benefit. Ich muss ja schauen, was mich unterstützt und was mich nach vorne bringt. Und ich bin ja selber unmusikalisch. Ich bin in der Jugend zwei Jahre in die Schule gegangen, habe in der Musikschule Schlagzeug gelernt. Ich habe heute noch Schlagzeug daheim, hin und wieder setze ich mich hin. Wenn man das anhört, also da hätte nicht einmal richtig viel Üben gebracht, dass ich da irgendwo weiterkommen wäre. Das heißt, selber kann ich nichts, aber ich höre so gerne. Mhm. Ich höre so gerne die Musik, die mich inspiriert. Das ist eine schwungvolle, motivierende Musik. Also das ist einfach eine tolle Sache. Oft, wenn ich zum Vortrag fahre, höre ich von das höre im Fernsehen oder irgendwo im Radio, dann denke ich mir, das ist super, das grabe ich mir aus. Zum Beispiel, wenn ich zum Vortrag fahre, höre ich 3-4 Mal von Fleetwood Mac Go Your Own Way. Und das ist so, und wenn man die Trommel dann...
Ja, das liebe ich
auch. Dann bist du einfach in Stimmung.
Ja.
Aber du kannst sagen, na, was war denn heute noch, irgendwie, wie ist denn im Krieg und wie geht's denn dort, was in Iran, wie furchtbar. Natürlich ist dann das alles große Schicksale und furchtbar, aber ich muss mir das nicht unbedingt 1000 Mal wiederholen. Weil die Beachtung bringt Verstärkung. Umso öfter du das wiederholst, umso mehr geht es in deinen Kopf. Und ich denke mir, ich könnte mir ja die tollen Sachen öfters wiederholen, also immer ständig das Schlechte.
Wir alle kennen den Jakobsweg, auch eine Form der individuellen Erleuchtung. War das bei Ihnen vielleicht auch so bei den Gipfelwegen, beziehungsweise auch bei den Radrennen? War auf einmal auch ein Punkt da, wo Sie für sich verstanden haben oder so eine Erleuchtung gehabt haben?
Also ich muss sagen, zum Beispiel das Race Across America oder durch irgendwelche Radlfahrten beziehungsweise die Berggeschichten, sie waren nie fad. Sie waren oft einmal monoton, aber sie waren nie fad und langweilig. Und man lernt da, ja, auf sich selber zu hören, seine innere Stimme zu finden, abseits einmal, wenn man keine Musik spielt zum Beispiel. Und das ist einfach, ich nenne es mal Selbsterfahrung. Du machst verdammt viel Selbsterfahrung. Es sind irrsinnig viele Selbstgespräche, wo man mit sich selber spricht. Also ich würde mal weniger von dieser Erleuchtung, aber ich würde mal sagen, das ist einfach ein Moment, weiß nicht, ob man Flow dazu sagen kann oder so, wo einfach alles leicht geht und wo du keinen Druck spürst, wo alles einfach von alleine geht.
Mhm. Der kommt von selber.
Der kommt von selber. Mhm. Den kann man nicht erzwingen. Also alles, was man erzwingt oder viel Druck gibt, das passiert nicht. Ich sage immer, das ist so Eislaufen auf dünnstem Eis. Wenn du zu viel Druck gibst, brichst du ein. Wenn du keinen gibst, dann stehst du. Mhm. Und dieses Mittelmaß zu finden, das bringt dich dann nach vorne. Aber diese, ja, wenn du in Russland Radl fährst, da sind 2000 Kilometer Kerzen geradeaus. Da hast du verdammt viel Zeit nachzudenken. Mhm. Und da verändert sich links und rechts auch nichts zum Beispiel. Die Landschaft, das bleibt immer die gleiche. Mhm. Also, und das ist einfach, da bringst du dein Selbst mit dir, mit deinem Bewusstsein sehr häufig gut in Kontakt.
Ich glaube, zuletzt haben Sie sich auf das Radfahren quer durch Afrika vorbereitet. Ist dieses Projekt zustande gekommen?
Also das Projekt war 2 Wochen vor der Abfahrt praktisch. Wir waren soweit fertig, aber dann sind so viele Dinge dazugekommen wie Corona international, die Flughäfen waren gesperrt, selber Corona gekriegt mit einer sehr schweren Herzmuskelentzündung und damit ist das Projekt natürlich auf Eis gelegt.
Mhm. Mhm, aber ja, ist klar.
Das heißt, wir sind vorbereitet, es zu tun, aber letztendlich waren da so viele Dinge, was einfach nicht möglich gemacht haben. Und wenn ich jetzt schaue, was in Sudan passiert und da muss ich durchfahren, also dann kommt einfach die Vernunft zum Tragen und sagen, es ist besser, du wartest noch oder du lässt das einfach.
Sie sind ja verheiratet.
Ja.
Wie geht jetzt Ihre Frau mit diesen Extremen um? Beziehungsweise ist sie auch Sportlerin? Oder macht sie sich unheimliche Sorgen, wenn Sie sagen, jetzt fahre ich einfach mal quer durch Amerika oder erklimme den Mount Everest?
Ja, ganz unterschiedlich. Also meine Frau hat mich so kennengelernt. Also da bin ich schon 5-mal beim Race Across America am Start gewesen. Ganz eine neue Situation war dann natürlich die Besteigung des Mount Everest. Das war nicht ganz so einfach, weil ich war ja nicht wirklich ganz groß und viel Berg erfahren, wo man sagt, okay, eh klar, dass da das schafft und dass das so funktioniert, weil da gibt es immer ein Restrisiko. Sie war bei vielen sportlichen Bewerben dabei. Sie ist natürlich selber Sportlerin, beziehungsweise ist viel im Triathlon und Laufen unterwegs gewesen. Und habe mich oft begleitet, aber in letzter Zeit dann nicht mehr, so wie quer durch Russland oder auch nicht auf den Bergen. Und die Berge, glaube ich, machen meiner Frau mehr Sorge als das Radfahren. Weil beim Radfahren ist man trotzdem, ich will nicht sagen safe, sicherer. Aber sicherer. Es ist scheinbar einfach, man hat viel mehr Momente zu sagen, es geht momentan nicht. Beim Berg, wenn du irgendwo da mittendrin bist oder so, dann kann man nicht so schnell sagen, jetzt lass es bleiben. Du musst einfach in irgendeiner Richtung musst du immer kommen und dann gibt's einfach nur so viel objektive Gefahren oder die halt man nicht einschätzen kann. Aber wenn man versucht, so safe und so sicher wie möglich unterwegs zu sein, es gibt Dinge, die man einfach nicht beeinflussen und nicht einschätzen kann. Also da geht man dann trotzdem immer irgendwo ein bisschen ein gewisses Risiko. Das lässt sich nicht verhindern.
Jetzt versuchen wir den Kreis wieder zu schließen und wieder zum heutigen Thema zurückzukommen. Du schaffst, was du willst. Können Sie vielleicht unseren ZuhörerInnen 5 Tipps geben, wie sie den Glauben zu sich selbst festigen können?
Also ich denke, ich bringe keine 5 zusammen. So schnell, weil das ist einmal so, man fragt mich oft einmal so als Mentalcoach, gib mir schnell 5 Tipps oder 3 Tipps für dies oder wie macht man das? Da muss man die Menschen besser kennen. Ja. Das heißt, da braucht es einmal geschärfte Sinne, weil alles andere wäre ja so ein Gießkannenprinzip. Aber letztendlich ist schon irgendwo sich selber zu vertrauen, verstehen, was man wirklich möchte, mal herauszufinden, was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben und versuchen, Selbstverantwortung zu übernehmen, sein Leben als Gestalter in die Hand zu nehmen, weniger auf die anderen und ich sage immer mehr Erlebnisse als Ergebnisse letztendlich in seinem Leben zu haben. Also das heißt, wie viele Erlebnisse habe ich in meinem Leben und nicht ständig nur auf das Ergebnis schauen, ist natürlich nicht in Unternehmen nicht immer so gefragt, aber mit vielen Erlebnissen kriegst du automatisch viele Ergebnisse.
Zum Abschluss haben wir jetzt noch einen Wordrap vorbereitet. Das heißt, das sind immer kurze Fragen, kurze Antworten. Dieses sportliche Ziel habe ich mir noch gesetzt.
Mich ständig zu bewegen, auch später mal, aber kein klares Ziel habe ich nicht.
Dieses private Ziel möchte ich noch erreichen.
Einfach glücklich in meiner Familie zu sein, mit dem ganzen Umfeld, was dazugehört. Jetzt kommen ja Enkelkinder schon dazu und das ist einfach das Wunderschönste und davon ein bisschen weitergeben zu können, mit weniger Hektik und weniger Stress.
In meinem Leben bereue ich?
Grundsätzlich gar nichts.
Wunderbar. Meinem 30 Jahre jüngeren Wolfgang möchte ich folgende 3 Dinge mitgeben.
Also ich würde mitgeben, mehr auf sich zu hören und weniger auf andere, dann mehr Selbstbewusstsein an den Tag zu legen und was würde ich noch mitgeben? Also momentan fällt mir jetzt kein 3. Punkt schon ein.
Macht nichts. Es passen auch 2. Vielleicht gibt es gar keinen 3. Arbeit ist für mich
etwas Wunderbares. Also Arbeit ist was Wunderbares und wir können stolz darauf sein, wenn wir Arbeit haben und wenn wir arbeiten dürfen.
Ruhe finde ich in oder bei?
Leider viel zu wenig. Also ich bin eher ein Mensch, der sehr immer quirlig ist und ein bisschen getrieben. Aber wenn, dann finde ich Ruhe, wenn ich mit unserem Hund in den Wald gehe und einmal das Handy zu Hause lasse, beziehungsweise einfach es ausgeschaltet ist. Das macht extrem ruhig und ich glaube, das tut jedem Menschen gut.
Glaube ich auch, ja. Meine größte Grenzerfahrung war?
Die kommt erst wahrscheinlich. Also ich würde das jetzt nicht so als Grenzerfahrung, aber ich habe in meinem Umfeld, in meiner Familie oder so schon sehr schwere Krankheiten gesehen, bis hin zu einer, wo eine Frau von einem guten Freund von mir erst vor einigen Wochen ein neues Herz gekriegt hat. Das sind Grenzerfahrungen, wo du sagst, wie geht man mit sowas um? Aber nur weil ich das Privileg habe, mit dem Fahrrad dies und jenes zu tun oder Vorträge zu machen oder auf den Berg zu steigen, also das würde ich jetzt nicht so als Grenzerfahrung bezeichnen, sondern das ist einfach das Leben selber. In solchen Umfeld, in so einem Umfeld zum Beispiel.
Ich mag Ihre Einstellung sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank, Wolfgang Fasching, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt geht es dann ab zum Vortrag. Wir haben jetzt noch ein Goodie für unsere Hörer. Zum Abschluss nehme ich jetzt hier noch einen Hinweis. Als Hörer dieser Folge sind Sie nämlich ganz klar im Vorteil, nämlich gleich mit einem Aviso. Nächste Woche werden in Summe 20 signierte Bücher von Wolfgang Fasching in die Danke-Bonus-App gestellt. Also haben Sie daher Ihr Handy jetzt immer schön im Blick. Es folgt eine Nachricht über die Danke-Bonus-App und am besten klicken Sie sich dann gleich in die App und sichern Sie sich ein signiertes Buch. Darauf können Sie sich schon freuen. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin. Wir bleiben natürlich informiert, was das nächste, die nächste Herausforderung sein wird.
Dankeschön.
Und freuen uns schon drauf.
Herzlichen Dank.
Dankeschön. Dankeschön. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.